Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Schweizer Wirtschaft wächst weiter. Einziger Wermutstropfen sind die Exporte. Die laufen schlechter. Dann Super Jumbo mit Konstruktionsfehler. Die Triebwerke des A380 sind ein Sicherheitsproblem. Wir fragen nach den Folgen für die Flugpassagiere und für die Herstellerfirma Rolls-Royce. Bundesrätin in heikler Mission. Simonetta Sommaruga informiert in Brüssel die EU-Innenminister über die Ausschaffungsinitiative. Und ein deutliches Urteil im Kampf gegen den Menschenhandel. Im Zürcher Zuhälterprozess muss der Hauptschuldige 10 Jahre ins Gefängnis und wird danach verwahrt. Wie wichtig ist das Urteil für die Opfer des Frauenhandels? Das fragen wir im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen mit Simon Loy.
In der Schweiz hat sich das Wirtschaftswachstum im Sommer abgeschwächt. Das BIP, die Summe aller Güter und Dienstleistungen, wuchs im dritten Quartal noch um 0,7%. Abgeschwächt haben sich im Sommer vor allem die Ausfuhren. Sie gingen im Vergleich zum Vorquartal um 3% zurück. Über den Zeitraum von 12 Monaten sehen die Zahlen noch besser aus. Gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs die Schweizer Wirtschaft um 3%. Das ist mehr als in den 16 Ländern der Eurozone, für welche die Statistiker ein Wachstum von 1,9% ermittelten. Die Schneemassen haben den Straßenbahn- und Flugverkehr in weiten Teilen Europas behindert. Unter anderem in Deutschland, Frankreich und Belgien kam es zu Staus, Zug- und Flugausfällen. In Polen erfroren seit Wochenbeginn 18 Menschen. In London bleibt der Flughafen Gatwick den zweiten Tag in Folge geschlossen. In der Schweiz fielen Züge aus oder sie verkehren mit Verspätung, wie Christian Ginzig von der SBB sagt.
Wir hatten insbesondere in der Romandie zwischen Lausanne und Genf hatten wir mehrere Zugsausfälle während rund 2 Stunden und dort verkehren die Züge mit Verspätungen von bis zu 15 Minuten. Weiter dann im Raum Bern gab es Zugsverspätungen wegen Fahrzeugstörungen und teilweise auch wegen Weichenstörungen von 5 bis 25 Minuten. Die Situation ist allerdings jetzt im Moment besser und die Verspätungen auch je weiter ostwärts in der Schweiz, desto niedriger die Verspätungen aktuell.
Die 3 Flughäfen Basel, Genf und Bern haben den Betrieb teilweise wieder aufgenommen. Der Wintereinbruch hat in der Deutschschweiz seit gestern Mittag zu über 350 Verkehrsunfällen geführt. Zumeist blieb es bei Blechschäden. Auf den Autobahnen konnte der Schnee bis heute Morgen geräumt werden. Der Nationalrat hat das Rüstungsprogramm 2010 angenommen. Er bewilligt insgesamt fast 600 Millionen Franken, unter anderem für neue Lastwagen, für geschützte Mannschaftstransporter und 2 Pilatus-Trainingsflugzeuge. Gestrichen hat der Nationalrat 34 Millionen Franken für 1000 neue Personenwagen. Im Gegensatz zum Ständerat verlangt er aber nicht, dass das Geld für die geschützten Mannschaftstransporter an einem anderen Ort eingespart werden muss. Das Rüstungsprogramm geht zurück in den Ständerat, der bisher 64 Millionen Franken mehr sparen will. Wer Weihnachtspakete verschickt, soll vorher die Preise der verschiedenen Anbieter vergleichen. Diesen Tipp gibt die staatliche Postregulierungsbehörde, die Postreg. Denn bei der Paketpost spiele der freie Markt. Demnach haben private Anbieter wie DPD oder DHL die Nase vorn, wenn's schnell gehen muss. Für Pakete, die weniger dringend sind, sei die Schweizerische Post am günstigsten. Dafür holten private Firmen die Pakete firmiert beim Kunden ab, so die Aufsichtsbehörde in einer Mitteilung. Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter können sich selbst der Geldwäscherei schuldig machen, wenn sie die Herkunft von Geld nicht genügend abklären. Dieses Urteil hat das Bundesgericht gefällt und damit einen Entscheid des Bundesstrafgerichts bestätigt. Im vorliegenden Fall ging es um 5 Kaderleute einer privaten Gesellschaft mit Sitz in Zürich und Genf. Diese hatten für mehrere korrupte Steuerbeamte aus Brasilien Geld angelegt. Das Bundesgericht hat nun festgehalten, die Angeklagten hätten zu wenig getan, um die Herkunft des Geldes abzuklären. Nach der Explosion eines Rolls-Royce-Triebwerkes in einem Flugzeug der australischen Qantas verlangt die Fluggesellschaft nun Schadenersatz. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet, hieß es in Sydney. Sollte Rolls-Royce einer außergerichtlichen Einigung nicht zustimmen, hätte Qantas so weiterhin die Möglichkeit, eine formelle Klage einzureichen. Qantas hatte nach dem Zwischenfall vom 4. November seine Großraumflugzeuge für mehrere Wochen aus dem Verkehr genommen. Der Haftbefehl gegen den Gründer von WikiLeaks, Julian Assange, bleibt bestehen. Sein Anwalt scheiterte mit einer Klage gegen den schwedischen Haftbefehl beim obersten Gericht des Landes. Assange wird wegen Vergewaltigungsvorwürfen international gesucht. Er bestreitet die Vorwürfe und ist untergetaucht. Wo sich Assange derzeit aufhält, ist nicht bekannt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten mehr zur Gleichung starker Franken gleich weniger Schweizer Exporte. Dann fragen wir, wie gefährlich ist Fliegen mit dem Riesenflieger A380? Was sagt Bundesrätin Sommaruga in Brüssel zur Ausschaffungsinitiative und wie reagieren die EU-Minister? Was wird aus unserer Armee, wenn nicht einmal das Parlament weiß, wie weiter? Wird einem von Sepp Blatters Vizepräsidenten im FIFA-Komitee bald der Prozess gemacht? Und was bedeutet das deutliche Urteil gegen den Zuhälter im Zürcher Menschenhändlerprozess? Auskunft gibt eine der Beraterinnen des FIZ, das spezialisiert ist auf Betreuung von verschleppten Frauen, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.438 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.31,76 Franken gehandelt und der Dollar zu 99,93 Rappen. Zum Wetter. Heute Nachmittag fällt ganz im Osten und im Süden stellenweise Schnee. Sonst bleibt es meist trocken und vor allem nach Westen scheint zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen minus 4 und 0 Grad, im Süden bei plus 4 Grad. Morgen Freitag gibt es ein Gemisch aus Sonne, Wolken und lokalen Schneeschauern. Am Samstag ist es oft sonnig, nur in Jura-Nähe ziehen Wolkenfelder mit etwas Schneefall vorüber. Am Sonntag ist es in den Alpen und im Osten mit Föhn noch teils sonnig, sonst ziehen Wolken auf und gegen Abend kommen Schnee und Regen auf. Die Höchstwerte liegen im Norden bei minus 3 und im Süden bei plus 4 Grad. Am Sonntag gibt es in den Föhntälern bis plus 5 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder Behinderungen in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich, Seebach und Dietikon nach einem Unfall. Und daher auch stadtauswärts vor dem Limmataler Kreuz. Sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Limmataler Kreuz auf der Fahrspur Richtung Bern. In der Zentralschweiz Stau auf der A2 Richtung Luzern zwischen Dagmersellen und Zursee nach einem Unfall. Die Störung dauert voraussichtlich bis gegen 14 Uhr an. Schließlich Schienenverkehr. Derzeit ist der Betrieb sowohl im Bahnhof Genf als auch zwischen Luzern und Rothenburg auf der Linie Luzern-Olten eingeschränkt. Wegen beider Störungen muss mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden.
Schokolade, Käse, Uhren, Maschinen, Medikamente. Die Schweiz exportiert alles Mögliche ins Ausland. Und sie lebt auch ziemlich gut davon. Jeden zweiten Franken verdient die Schweiz im Ausland. Doch im dritten Quartal konnte sich die Schweizer Wirtschaft nicht mehr auf diese wichtige Einnahmequelle stützen. Erstmals seit der Krise exportierte die Schweiz nämlich weniger. Was bedeutet das? Evelyn Kobler.
Die Schweizer Wirtschaft wächst nicht mehr ganz so flott wie noch bis im letzten Sommer. Schuld sind die Exporte. Sie sind laut den neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO zurückgegangen im dritten Quartal. Aimo Brunetti, der Chefökonom des SECO, hat das so kommen sehen.
Ja, es hat sich schon etwas abgezeichnet. Ich meine, der starke Franken jetzt nicht nur gegenüber dem Euro, sondern es ist inzwischen quasi gegen alle Währungen hat sich der Franken doch deutlich aufgewertet. Mit der Zeit ist klar, dass das auch in die Exportzahlen geht, in die Mengen.
Denn ein starker Franken ist bei vielen Unternehmen schlecht fürs Geschäft, weil er ihre Exporte ins Ausland verteuert. Das bremst die Schweizer Exporte und damit die gesamte Schweizer Wirtschaft ab.
Das ist sicher ein wichtiger Faktor und ein wichtiges Risiko auch für die Weiterentwicklung. Aber es ist auch die generelle weltwirtschaftliche Konjunkturentwicklung, die ja nicht mit gleichem Tempo vorangehen wird in der nächsten Zeit.
Die Konjunktur hat sich nämlich in den letzten Monaten rund um den Globus spürbar abgekühlt. In den USA, aber auch in den Euro-Ländern, wie gerade soeben das Europäische Statistikamt bekannt gegeben hat. Als Folge davon hat sich auch der Welthandel spürbar abgeschwächt, wie gestern die Welthandelsorganisation WTO vermeldet hat. Für die kleine offene Schweiz, die wirtschaftlich stark von den Exporten ins Ausland abhängig ist, ist das ein Problem, vor allem für die Industrie. Peter Dietrich, der Direktor des Branchenverbandes Swissmem.
Es gibt Unternehmungen, die sind jetzt wirklich in einer äußerst schwierigen Situation. Wir werden gewisse Negativmeldungen aus Unternehmen nicht ausschließen können.
Wann der Schweizer Franken wieder schwächer wird oder auch wann die Weltkonjunktur wieder in Gang kommt, ist schwierig vorherzusagen. Und die Schweiz kann das auch kaum selber steuern. Insgesamt gilt aber immer noch, dass die Schweiz besser durch die Krise gekommen ist als die meisten anderen Länder. Auch wenn nun auch in der Schweiz ein härterer Wind weht. Aimo Brunetti, der Chefökonom des Bundes, geht davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft trotz lahmenden Exporten auch im kommenden Jahr weiter wachsen wird. Zwar nicht mehr um über 2,5% wie in diesem Jahr, aber immerhin noch um gut 1%.
Er war der Stolz der Flugbranche, der Airbus A380, der Superflieger mit Platz für bis zu 850 Passagiere. Jetzt stellt sich die Frage, wie sicher ist der Flugzeugtyp? Die Triebwerke, die Rolls-Royce herstellt, haben einen Konstruktionsfehler. Der Airbus A380, ein Risiko für Flugpassagiere? Manuel Rentsch ging der Frage nach.
Seit knapp einem Monat laufen die Untersuchungen zur beinahe Katastrophe über den Wolken. Die Explosion eines Triebwerkes hat eine Maschine der australischen Fluggesellschaft Qantas zur Notlandung gezwungen. Die australische Transportsicherheitsbehörde ATSB geht nun davon aus, dass eine fehlerhafte Ölleitung fast zum Absturz der Maschine mit über 450 Passagieren geführt hatte. Diese falsch konstruierte Ölverbindung von der britischen Firma Rolls-Royce könnte zu einem Ölleck führen, zu Rissen und zum Ausfall des Triebwerks. Die Fehlkonstruktion ist bisher lediglich bei jenen Triebwerken entdeckt worden, die bei der A380 eingebaut sind. Bei den übrigen Triebwerken von Rolls-Royce sind diese Mängel bisher nicht aufgetreten. Aus Sicht der Passagiere ist dies einigermaßen beruhigend, denn die Triebwerkprobleme treffen somit nur einen kleinen Teil der Flieger, die weltweit unterwegs sind. Das größte Passagierflugzeug der Welt, eben die A380 mit Rolls-Royce-Triebwerken, wird derzeit lediglich von 3 Fluggesellschaften eingesetzt, nämlich Qantas, Singapore Airlines und Lufthansa, und das auf Langstreckenflügen. Nach dem Zwischenfall hat Qantas alle 6 Maschinen dieses Typs gegroundet und genauer untersucht. Heute sind 2 dieser 6 Qantas-Maschinen nun wieder im Einsatz und vor allem auf jenen Strecken, die das Triebwerk nicht an die Leistungsgrenze bringen. Nach den Problemen leitet Qantas nun rechtliche Schritte gegen Rolls-Royce ein. Zum einen hat die Fluggesellschaft einen Imageverlust erlitten, zum anderen hat sie auch Geld verloren aufgrund der gestrichenen Flüge. Der Schaden wird auf fast 60 Millionen Franken geschätzt. Geprüft wird nun auch, ob Rolls-Royce sämtliche Triebwerke auswechseln muss. Insgesamt hat Airbus bisher 37 A380-Maschinen ausgeliefert. Weitere 230 sind von Fluggesellschaften bestellt worden.
Manuel Rentsch. Rolls-Royce kommt nun also als Triebwerkhersteller unter Druck. Einen Imageschaden könnten aber auch die Luxusautos mit demselben Namen erleiden. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot berichtet.
Sollte sich herausstellen, dass die Firma Rolls-Royce PLC schon seit längerem Kenntnis von möglichen Ölverlusten im Trent 900-Triebwerk des Airbus 380 hatte, aber auf eine Kundenwarnung verzichtete, hätte dies verheerende Konsequenzen für den Ruf und den Börsenwert des Unternehmens. Die Rolls-Royce PLC, die Erbauerin der defekten Airbus-Triebwerke, hat nichts mehr mit den berühmten Luxusautos zu tun. Die ursprüngliche Firma meldete 1971 den Konkurs an und wurde verstaatlicht. Nach zahlreichen Verwandlungen endete die Automarke Bentley bei Volkswagen und die Marke Rolls-Royce beim deutschen Autobauer BMW. Schon 1973 allerdings wurde die Herstellung von Triebwerken und Turbinen abgetrennt. Dieser Teil wurde 1987 unter der Regierung von Margaret Thatcher privatisiert. Heute beschäftigt das Unternehmen als weltweit zweitgrößter Hersteller von Flugzeugtriebwerken nach General Electric rund 38.000 Leute und erwirtschaftet Gewinne im zivilen wie auch im militärischen Sektor. Der Börsenwert liegt bei etwa 15 Milliarden Franken. Die deutschen Produktionsstandorte Dahlewitz und Oberursel entstanden übrigens einst in Zusammenarbeit mit BMW, gehören inzwischen aber ausschließlich der britischen Firma. Sollte der britische Triebwerkshersteller nun dem britischen Energiekonzern BP folgen und aufgrund einer Panne oder Nachlässigkeit ins Trudeln kommen, dann wären davon ungerechterweise wohl auch die Luxuskarossen betroffen, obwohl die beiden Firmen nichts mehr miteinander zu tun haben.
Justizministerin Simonetta Sommaruga ist in Brüssel in heikler Mission unterwegs. Sie hat europäische Innenminister getroffen und mit ihnen auch über die Schweizer Ausschaffungsinitiative gesprochen. Vor dem Treffen benannte die österreichische Innenministerin Maria Vector den heiklen Punkt, in dem sie den Vergleich zog mit Österreich, das zwar auch streng sei mit kriminellen Ausländern.
Wir prüfen aber jeden Einzelfall und um verfassungskonform, völkerrechtskonform oder eben auch menschenrechtskonform vorzugehen, ist diese Einzelfallprüfung bei uns System. Und das ist eine Schweizer Angelegenheit, das dort konstitutionell korrekt dann umzusetzen.
Justizministerin Simonetta Sommaruga ihrerseits gab sich vor dem Treffen selbstbewusst.
Ich muss nichts erklären, sondern ich werde Ihnen sagen, wie wir jetzt vorgehen werden.
Unterdessen ist das Treffen zu Ende. Justizministerin Sommaruga hat an einer Medienkonferenz Auskunft gegeben. Ich stehe nun in Verbindung mit unserem EU-Korrespondenten in Brüssel, Urs Bruderer. Bundesrätin Sommaruga war also bei ihren europäischen Kollegen. Was wollten die genau von ihr wissen?
Ja, Bundesrätin Sommaruga sagte nach dem Treffen, ihre Kollegen seien interessiert auf sie zugekommen. Und ein belgischer Kollege zum Beispiel fragte sich vor den Journalisten vor der Sitzung, ob denn die Schweiz eine automatische Ausschaffung plane, was denn die Bedingungen seien für Ausschaffungen, wie die Schweiz das Ganze umzusetzen gedenke und wie die Schweiz ihre internationalen Abkommen einhalten wolle. Ganz allgemein merkte man, dass es bekannt ist, dass die Schweiz am Sonntag eine Initiative angenommen hat, deren Umsetzung zu Problemen mit den Menschenrechten und der Personenfreizügigkeit mit der EU führen könnte. Und Sommaruga bestätigte das auch, sie habe Besorgnis gespürt, sagte sie nach dem Treffen.
Wie hat denn die Justizministerin Sommaruga geantwortet?
Sie hat offenbar zunächst einmal den Inhalt der Initiative vorgestellt und dann auch gesagt, dass man diese Initiative umsetzen werde. Das sei ein demokratischer Volksentscheid, der werde umgesetzt von der Schweiz. Sie hat dann erklärt, dass man eine Arbeitsgruppe einrichten möchte, die noch vor Weihnachten die Arbeit aufnehmen soll und die schnell Ergebnisse präsentieren soll, eine Lösung präsentieren soll, die Situation klären soll. Sie hat offenbar auch gesagt, das Ziel sei, eine Lösung zu finden, die die Initiative und die internationalen Abkommen erfüllt, also beidem gerecht wird, sowohl dem Schweizer Volkswillen wie den internationalen Verpflichtungen. Und sie hat schließlich auch gesagt, dass sie noch nicht sagen könne, wie diese Lösung aussieht. Also sie hat Klartext gesprochen.
Ist die Sache also mit dieser Information vorerst erledigt?
Sie sagen es, ich glaube, vorerst ist es erledigt. Tatsächlich haben die EU-Minister sich heute eher zurückhaltend gegeben. Mehrere haben betont, das sei nun einmal zunächst ein innerschweizerisches Problem. Ich glaube, die Diplomatie und die Schweizer Diplomatie und die Schweizer Bundesrätin haben da gute Arbeit geleistet und herausgeholt, was man vor der Hand herausholen kann, nämlich eine Fristerstreckung, bis die Schweiz das Gesetz zur Umsetzung dieser Initiative ausgearbeitet hat. Es gibt also offenbar keinen Wille bei der EU, die Schweiz vorzuverurteilen. Man wartet das Gesetz ab.
Sie haben es ein bisschen schon vorweggenommen. Lässt sich das abschätzen, ob das Auswirkungen haben wird auf die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU?
Dazu muss man daran denken, dass die Schweiz und die EU derzeit in intensiven Verhandlungen stecken über die Zukunft des bilateralen Weges. Da geht es vor allem um zwei Dinge. Wie werden die gemeinsamen Abkommen in Zukunft den laufenden Entwicklungen angepasst? Stichwort automatische Übernahme von EU-Recht. Und was für ein Gericht oder was für eine Behörde ist im Falle von Streitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU bezüglich dieser Abkommen zuständig? Und mitten in diesen Verhandlungen nun nimmt die Schweiz eine Initiative an, die ein gemeinsames Abkommen mit der EU in Frage stellt. Damit erweist sich die Schweiz gewissermaßen als das, wovon sie stets gegenüber der EU betont, dass sie es nicht sei, nämlich als ein unverlässlicher Vertragspartner. Und ich denke, das wird ihre Position in den Verhandlungen um die Zukunft des bilateralen Weges sicher nicht stärken.
Besten Dank. Das waren Einschätzungen von Urs Bruderer aus Brüssel. Die Armee muss künftig massiv sparen, wenn es nach dem Bundesrat geht, über 1 Milliarde Franken. Das hat zu intensiven Diskussionen geführt und Verteidigungsminister Maurer ein finsteres Bild der künftigen Armee zeichnen lassen. Heute nun hat der Nationalrat das Rüstungsprogramm 2010 diskutiert, die Frage also, mit wie viel Geld die Armee neues Material wie Fahrzeuge kaufen darf. Vor allem aber hat der Nationalrat seinem Unmut kundgetan über die ungewisse Zukunft der Armee. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Gegen 600 Millionen Franken für Rüstungsausgaben in diesem Jahr genehmigen, ohne zu wissen, wohin die Reise der Schweizer Armee geht. Das musste heute Morgen der Nationalrat tun. Denn erst die nächsten Monate werden Klarheit bringen, welche Aufgabe die Armee künftig zu erfüllen hat, wie groß sie sein soll und mit welchem Material ausgerüstet. Und zwar bei der Beratung des jetzt schon heftig umstrittenen Armeeberichts, den der Bundesrat vor 2 Monaten vorgelegt hat. Mit dieser unklaren Ausgangslage tat sich der Nationalrat schwer, denn die Verunsicherung nicht nur in der Politik sei groß, so FDP-Nationalrat und Kommissionssprecher Walter Müller.
Ich denke, wir als Parlament sind gegenüber den Dienstpflichtigen vom Soldaten bis hin zur obersten Führungsebene gehalten, Verlässlichkeit in der Sicherheitspolitik zu garantieren.
Und diese sei derzeit nicht gegeben. Müllers Parteikollegin Corinna Eichenberger doppelte nach. Dass man das Rüstungsprogramm diskutieren müsse, bevor klar sei, wie sich die Armee entwickle, sei schwierig.
Dieses Vorgehen dient weder der Armee noch der Sicherheit in unserem Land und rüttelt auch am Vertrauen in die Armee und ihre Leistungen.
Und Ursula Haller von der BDP monierte:
Es fehlt an konkreten Vorschlägen, an Visionen. Auch ich stelle die Frage, wohin die Reise gehen soll. Es ist offenbar nicht klar. Es ist alles unsicher.
Unterstützung bekamen die Bürgerlichen ausnahmsweise auch von linksgrüner Seite. Von einer Nebelfahrt, auf der man sich befinde, war die Rede. Und schon lange von den Grünen bilanzierte:
Es ist ein Unsinn, in dieser offenen Situation so viel Geld für so viele Fahrzeuge auszugeben.
Einzig die SVP gab sich nicht der grundsätzlichen Kritik an der momentanen Sicherheitspolitik hin. Ihr Verteidigungsminister Ueli Maurer widersprach der großen Skepsis im Nationalrat über die Zukunft der Armee jedoch nicht. Doch er versuchte, die Gemüter zu besänftigen, um das Rüstungsprogramm nicht in der allgemeinen Unsicherheit untergehen zu lassen.
In diesem Spannungsfeld legt der Bundesrat ein Rüstungsprogramm vor, das weder die künftige Entwicklung präjudiziert, noch finanziell die Möglichkeiten allzu sehr strapaziert.
Der Nationalrat erhörte Maurers Bitte in weiten Teilen. Mit dem Rüstungsprogramm 2010 kann die Armee nun 70 neue Mannschaftstransportfahrzeuge und fast 1000 Lastwagen kaufen. Im Gegensatz zum Ständerat sollen die 122 Millionen Franken für die Mannschaftstransportfahrzeuge allerdings nicht an einem anderen Ort im Rüstungsprogramm eingespart werden. Abgelehnt hingegen hat es der Nationalrat, dass das Verteidigungsdepartement 1000 neue Personenwagen kaufen darf, die auch den anderen Departementen zur Verfügung stehen sollten. Erste Signale, wohin die Reise der Armee ganz grundsätzlich gehen könnte, wird in dieser Session der Ständerat geben. Er diskutiert über nächste Woche den sicherheitspolitischen Bericht.
Heute Nachmittag entscheidet das Exekutivkomitee der FIFA, welche Länder die Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 austragen dürfen. Zwei seiner 24 Mitglieder hat das Komitee in den vergangenen Wochen wegen Korruptionsvorwürfen verloren, doch mindestens drei der Verbliebenen sind nicht über alle Zweifel erhaben. Zum Beispiel der Brasilianer Ricardo Teixeira. Der Vizepräsident des Komitees holte die WM 2014 nach Brasilien und organisiert sie jetzt auch gleich selbst. Dennoch ist er in Brasilien umstritten und gerät zunehmend unter Druck. Denn der schillernde Geschäftsmann hat eine Klage am Hals. Wegen Bestechung, Steuerhinterziehung und Geldwäscherei. Ulrich Achermann.
Ricardo Teixeira ist Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF und seit vielen Jahren auch einer der Vizepräsidenten des Weltfußballverbandes FIFA. 63 ist der Brasilianer inzwischen, ein rundlicher Herr mit vollem grauen Haar. Eine freundliche Erscheinung also. Wobei die Äußerlichkeiten in schroffem Gegensatz stehen zu den vielen Skandalen und Ungereimtheiten, die sich durch seine Karriere ziehen wie ein roter Faden. In einer Untersuchung über die Korruption innerhalb der FIFA kam die BBC diese Woche auch auf die Rolle des Brasilianers zu sprechen. Der Walliser FIFA-Präsident Sepp Blatter habe jahrelang von Bestechung gewusst und nichts unternommen, hieß es in der Sendung Panorama.
Told President Blatter has known about one ISO bribe for 13 years and has done nothing.
Von einem Sportrechtevermarkter habe der Brasilianer Teixeira über Tarnfirmen bis 1999 $9,5 Millionen Schmiergelder kassiert, später noch zusätzliche 2,5 Millionen. Mindestens für Brasilien ist das nichts Neues. Schon 2001 befasste sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Brasilia mit Teixeira und klagte ihn vor Gericht wegen Bestechung, Steuerhinterziehung und Geldwäscherei an. Zugelassen wurde die Anklage aber erst vor 2 Jahren. Sie wird seither verschleppt, wie Senator Álvaro Dias bestätigt, der Präsident der Untersuchungskommission.
Pela CPI do futebol e que é parte de ações criminais que estão trancadas na Justiça Federal no Rio de Janeiro.
Die brasilianischen Gerichte müssten endlich handeln, zumal aus dem BBC-Bericht neue Einzelheiten zu den Schmiergeldüberweisungen hervorgingen. Teixeira verfügt in Brasilien über einflussreiche Freunde in Politik und Wirtschaft. Ein bisschen Glück hatte er auch. 2002, kurz nachdem die Untersuchungskommission einstimmig ihre Ergebnisse vorgelegt hatte, gewann die brasilianische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaften in Südkorea und Japan. Danach begann sich Brasilien selbst um den Zuschlag für eine WM zu bemühen. Ein Prozess gegen den obersten Fußballfunktionär schien da nicht opportun. Also kam die Justiz unter den Druck der Politik, deshalb geschah nichts. Brasiliens WM-Bewerbung war ein Erfolg und Teixeira hat jetzt eine zusätzliche Aufgabe. Er ist Chef des Organisationskomitees.
Der CBF não vai influenciar na feitura dos estádios. O comitê organizador não vai decidir qual vai ser a construtora que vai fazer.
Die Weltmeisterschaften von 2014 in Brasilien würden eine absolut transparente Sache. Sein Organisationskomitee vergebe nicht einmal Bauaufträge für neue Stadien, beruhigt Ricardo Teixeira im Fernsehen. Dabei war es gar nicht so sehr die Liebe zum Fußball, die aus Teixeira dessen obersten Funktionär in Brasilien gemacht hatte. Mit 19 heiratete er als Jurastudent vielmehr die Tochter des ehemaligen FIFA-Präsidenten und Vorgänger von Sepp Blatter, João Havelange. Ricardo Teixeira ist ein Geschäftsgenie, auch in seiner Doppelfunktion als brasilianischer Verbandspräsident und Chef des Organisationskomitees für die WM von 2014. Eine brasilianische Sportzeitschrift veröffentlichte jüngst, wie Teixeira Verträge mit sich selbst abgeschlossen hat. Die Weltmeisterschaften in Brasilien werden von einer Firma organisiert, die zu 99,99% dem Nationalen Fußballverband gehört und zu 0,01% Teixeira persönlich. Dieser entscheidet aber ganz allein, wie der Gewinn unter den Gesellschaftern aufgeteilt wird. Dass es um hübsche Summen geht, zeigt der 300 Millionen Franken Gewinn, mit dem die WM 2006 in Deutschland zu Ende gegangen ist. Aber die Millionen sind noch nicht Teixeiras Krönung. 2015 will Ricardo Teixeira Nachfolger von FIFA-Präsident Sepp Blatter werden.
Ulrich Achermann. Die Korruptionsgeschichten rund um die FIFA beschäftigen auch die Fußballfans. Juliette Schild hat sich in Bern umgehört.
Die negativen Schlagzeilen rund um die FIFA haben den Bernerinnen und Bernern die Lust auf Fußball ziemlich verdorben.
Ich finde es einfach zum Teil ein bisschen lustig, weil wenn so Fälle aufgedeckt werden, wird sofort die Leute bestraft, aber weiter wird eigentlich nicht geschaut. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also von mir aus gesehen wird es ein bisschen unter den Tisch gekehrt, das Ganze. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich frage mich, wenn es schon dort anfängt, wie weit geht denn das, oder? Also, ja, ich würde sagen, also für mich ist es schon negativ. Also ich finde es negativ, ich finde es schade. Also es hat mit Sport nichts zu tun, man muss zahlen, für das man etwas austragen kann.
Es geht eigentlich um das Shooten und nicht eben so über Gewinnen und so. Es geht um den Spass und alles.
Einige wollen deswegen die Wahl von heute Nachmittag gar nicht verfolgen.
Im Prinzip nicht mehr so groß, weil das ist so viel korrupt im Moment. Das glaube ich, das ist nicht mehr so interessant für mich. Also das wird sowieso abgehen, das ist sicher schon gespielt für mich.
Aber?
Wo gibt es das nicht? Wenn man schaut, Banken an allen Orten, also ich denke, das ist ja menschlich. Und das stört mich nicht unbedingt. Ja.
Das habe ich zwar in den Nachrichten mitbekommen, aber grundsätzlich muss ich sagen, hoffe ich, sie finden dort selber einen Weg, um das wieder zu klären.
Für diesen Mann ist klar, im Fußball geht es um viel Geld, da gäbe es halt Schattenseiten. Nicht nur beim Weltverband.
Es fährt ja schon in den Club an, das ganze Zeug. Schon dort wird ja horrende Summen werden gezahlt. Die Clubs sind ja eigentlich grundsätzlich hoffnungslos verschuldet. Also, ja, es gehört ja eigentlich zum Fußball. Es gehört dazu. Es ist schade, aber es gehört halt dazu.
Doch wenn die grossen internationalen Stars dann schließlich auf dem Rasen um den WM-Titel kämpfen.
Ja, sobald der Ball rollt, wird euch am Fernsehen hocken. Das ist ja so.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.